schön, mal wieder bei euch zu sein. Seid ihr alle hübscher geworden? Ja, ne? Halleluja. Ja, ne?
Halleluja. Ja, die Predigt, die ich heute predigen möchte, geht zurück auf ein Erlebnis, was ich Ende letzten Jahres gemacht habe. Da komme ich, das erzähle ich euch gleich. Aber ich möchte mit einer Frage anfangen. Und diese Frage ist: Wie geht es euch, wenn ihr das Wort Gehorsam hört? Friedhelm ist nicht so ganz sicher. Bitte? Herausfordernd, ja. Was sagt die Jugend dazu? Ich sag gar nichts mehr. Ralf, was sagst du dazu? Geht? Ja, aber sag doch mal, was macht das für einen Eindruck bei euch? Jetzt kommt da so ein Pastor und sagt, Gehorsam, was macht das, löst das aus bei euch? Aha, okay. Druck, okay. Auch das noch, ja. Ja. Also ihr wisst ja, dass ich Freak war, also Jesus Freak. Damals war diese Hippie-Welle. Ja, da hatte ich ja noch lange Haare, ne? Und ich kam ja aus der Drogenszene raus und Jesus hatte mich ja von einem Tag auf den anderen freigemacht. Gelobt sei Gott, bis heute. Halleluja. Und dann kam ich zu diesen Altvorderen, ne, du weißt, wovon ich rede. Die haben dann zu mir gesagt, Gehorsam, das ist das Wichtigste in der Nachfolge. Ja? Und irgendwie, muss ich mal überlegen, ich war ja Hippie. Also das heißt, ich war voll Rebell. Ich habe zum Beispiel Summerhill gelesen, antiautoritäre Erziehung und sowas. Das war bei mir Trumpf. Und ich dachte, Autorität hat irgendwas mit autoritär zu tun. Und als die mir dann sagten, Gehorsam sei ziemlich wichtig, da habe ich so ein dummes Gefühl gekriegt. Und das hat mich lange, lange Jahre nicht verlassen. Nämlich dieses Gefühl, dass das eigentlich richtig ist mit dem Gehorsam, aber dass ich nicht wusste, ob ich das schaffe. Und das hat mich unsicher gemacht. Anstatt dass Nachfolge etwas Wunderschönes ist, was man feiern kann, war ich immer mit diesem Modus unterwegs, ob ich dem auch genügen würde. Weiß irgendjemand, wovon ich meine? Ja. Oh gut, dann predige ich ja nicht umsonst. Ich meine, die Bibel hat doch total recht, wenn sie sagt, Jesus ist der Herr. Also Lukas 6, 46 zum Beispiel. Was nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Oder Johannes 14, 23. Wenn jemand mich liebt, der wird mein Wort befolgen. Im 2. Korinther 10 sagt Paulus, dass wir sogar alle verrückten Gedanken gefangen nehmen sollen unter den Gehorsam Christi. Hast du auch schon mal Bibel gelesen? Also da ist das doch ziemlich eindeutig. Und in Matthäus 28, Vers 20 befiehlt uns der Herr, dass wir hingehen sollen in alle Welt und allen Völkern, alle Völker lehren sollen, dass sie halten, was Jesus befohlen hat. Also die Frage nach Gehorsam ist eigentlich geklärt in der Schrift, oder? Da ist es ziemlich eine eindeutige Sache. Und in Johannes 13, Vers 13 sagt Jesus, ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Das Wort Meister hier, Didaskalos, bedeutet Lehrer. Oder das Wort Herr, Kyrios, das ist das, was im Alten Testament Adon ist. Und das müsste man übersetzen mit Herrscher, Gebieter, Besitzer, oberster Machthaber. Also da beißt keine Maus einen Faden ab, sind wir uns da einig, ja? Und letztendlich, Geschwister, ist es ja auch nicht verkehrt, weil wir wissen, dass diese Welt ziemlich verrückt ist. Und eines Tages, sagt der Brief an die Philipper, sagt das, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird bekennen.
Jesus ist der Herr.
Ja, und wie findet ihr das? Findet ihr das schlecht oder findet ihr das gut? Voll in Ordnung. Ja, also das heißt zu Deutsch, wir sehnen uns gerade dazu, danach. Wir singen, du bist der Höchste, o Herr, über alle Erden. Und manchmal kriegen wir das nicht richtig gebacken, weil wir, wenn wir sagen, dein Reich komme, dann klingt das irgendwie, nicht so, für mich wenigstens, wie es im Englischen klingt. Wenn wir sagen, your kingdom come, dann wissen wir, kingdom hat was mit dem King zu tun. Mit Reich, da haben wir keine Person vor Augen. Ja? Dein Reich komme, dann nehmen wir ein drittes Reich. Und irgendwann Quatsch. Aber es ist ein Kingdom, es ist ein Königreich. Und es handelt sich um den König Jesus. Seid ihr mit mir? Das ist wichtig, dass ihr diesen Anfang wirklich auch, ja, dass ihr das wirklich reinnehmt, ja. Der Herr wird König sein über die ganze Erde. Und Herrschern hat man zu gehorchen. Yes, Sir, Colonel, Sir. So. Seid ihr mit mir? Und dennoch, Geschwister, ist der Weg, den Gott wählt, so dermaßen anders, als wir menschlich uns das immer vorstellen. Bring nur ein Beispiel. In der Schrift heißt es, er kam in die Welt und die Welt ist durch ihn geworden. Das ist erst Johannes 1, Vers 10. Also gar keine Frage, wer der Schöpfer ist, wer der Ursprung ist. Das ist ganz klar. Die Welt ist durch ihn. Doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum. Gar keine Frage, wem das Ganze hier gehört. Doch die Seinen, die nahmen ihn nicht auf. Moment mal, hat er denn keine Autorität? Konnte er denn nicht reinschlagen? Hat er keine Macht? Könnte er nicht sagen, hier du da, gehorch mal, ne? Das heißt, es ist irgendwie so anders, wie Jesus seinen Herrschaftsanspruch einfordert. Er erzwingt scheinbar gar nichts. Er prügelt das nicht aus uns raus. Er unterdrückt uns nicht und er besteht nicht darauf, bis wir endlich begreifen, wo der Hammer hängt. So wie wir es vielleicht gewohnt sind. Er lässt uns scheinbar die Entscheidungsfreiheit zu seiner Herrschaft, bis wir endlich erkennen, Geschwister, und das geht so weit, das muss man sich mal vorstellen, dass wir den Herrn aller Herren und den König aller Könige im Alltag vergessen können. Das geht so weit, wie es mal heißt, er tat seinen Mund nicht auf, dass der Sohn Gottes, Jesus, der König aller Könige, bis heute verlästert wird, angespuckt wird, ausgepeitscht wird, ja, dass wir ihn sogar töten können am Kreuz, wie es schon geschehen ist. Und er reagiert nicht darauf, nicht mal, wenn Hollywood und andere ihn aufs Perverseste verzerren und falsch darstellen. Das ist ein Hammer. Aber ich weiß, in dem Moment, wo ich alle meine Zweifel mal wegtue und mich ihm nahe, so wie ein Thomas, seine Wunden begreife, da gehe ich auf die Knie und sage, mein Herr und mein Gott. Selbst wenn ich gezweifelt haben sollte, in dem Moment, wo ich ihm begegne, ist das Verhältnis völlig klar. Und ich weiß, da gibt es nur eins, unser Gott ist würdig. Amen. Und da gibt es nur eine Reaktion, dass ich mich ihm total hingebe und weihe. Denn er hat mich ja nicht nur geschaffen, sondern er hat mich auch noch erkauft. Vom Sklavenmarkt der Sünde, wie es in verschiedenen Bibelstellen ja heißt. Das heißt also, das Verhältnis, wie wir an diese Majestät herankommen, ist so anders. Und jetzt möchte ich euch mein kleines Erlebnis erzählen. Es war irgendein Morgen, ich war auf dem Weg zum Briefkasten, das weiß ich noch. Ich wollte die Tageszeitung holen. Ich lese die morgens, nach der Bibel. Und ich lese mir erst Bibel, das ist besser, ne? Und irgendwie hatte ich eine Ahnung, was ich da lesen würde, wird nicht so gut. Ich bin im Moment nicht so glücklich über unsere Regierung und über all das, deshalb muss man auch mehr beten für die Jungs. Und grummelte da rum. Ihr macht das nicht, ne? Aber ich bin noch, und ich habe bei David gelernt, dass man das auch darf. Man darf auch mal Gott sagen, was einem nicht so passt. Ist das in Ordnung mit euch? Darf ich weiter predigen trotzdem? Ja, gut. Und während ich so hinblubberte, gipfelte das dann so in meinem Gefühlsgeblubber. Herr, könntest du nicht mal so richtig, ich meine so wie früher, so mal richtig das Rote Meer teilen, die Spree teilen? Oder ihr wisst, was ich meine. Ja? Könntest du nicht mal so richtig deine Macht und dann, dass sie da merken, wo der Hammer hängt und so in dieser Richtung, diesen Modus war ich so drauf. Kann irgendjemand mich verstehen hier? So, und in diesem Geblubber, normalerweise, wenn ich knatterig bin, dann dringt da nicht so viel durch zu mir, weil das ist wie so ein Abschirmmechanismus über dem Herzen. Da kann Gott schlecht reinreden. Aber in dem Fall kam er mal durch. Und das war ein Erlebnis. Also er hat nicht gebrüllt, er hat nicht mal ein Blitzes gedonnert, sondern er stellte mir eine Frage und die hat mich zuerst komplett irritiert. Das ist manchmal so, wenn Gott uns eine Antwort gibt, scheint das mit dem, was wir gefragt haben, gar nichts zu tun zu haben. Erst wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, merken wir, Moment mal. Wisst ihr, was Gott in dem Moment zu mir sagte, in mein Herz sprach? Glaubst du eigentlich, dass ich allmächtig bin? Und erst wollte ich weiter blubbern. Was hat das jetzt damit zu tun? Ich will ja gerade, dass du deine Allmacht hier und so. Und plötzlich wurde mir in Sekunden klar, ich meine, ihr wisst, wie schnell das geht, wenn der Heilige Geist da drin ist. Wenn er reindonnern würde, wo wäre ich in der nächsten Sekunde? Und in Sekunden wurde mir klar, wenn Gott immer noch nicht reindonnert, hat das was mit seiner Liebe zu tun. Und das ist so Hammer. In Zephania 3, Vers 17 heißt es, der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen mit Wonnen. Das ist powerful. Er wird still sein. Das ist doch, er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dir jubelnd frohlocken. Meine Frau ist ja nun schon viele Jahre Tagesmutti. Und wir haben immer auch eins unserer 16 Enkelkinder dabei. Die kennen mich. Also wir haben inzwischen 16. Ist noch kein Ende abzusehen, aber ich empfehle euch Enkelkinder. Das ist wirklich eine tolle Sache. Und die hat also auch andere Kinder. Und wir haben die mittlere Etage von unserem Haus so gebaut, dass die Kinder da eben spielen können und so. Und wenn ich da reinkomme und die Kinder, die mich noch nicht kennen, fremdeln, so gerade wenn sie so ein, zwei, drei Jahre alt sind, dann kennt ihr das, ne? Die fremdeln. Wenn ich da reinkomme, mache die Tür auf und die spielen da schön und die drehen sich plötzlich um, dann stehe ich in der Tür. Dann gucken die. Und dann könnte ich diesen Kindern sagen, also ich bin hier der Opa, mir gehört das Haus. Wenn ich das mache, fange ich vielleicht an zu weinen. Das heißt, obwohl das stimmt, erstens, ich bin der Opa und zweitens, mir gehört das Haus oder ein Teil gehört der Bank immer noch. Aber wenn ich jetzt mein ganzes Sein, mein Volumen hat ja zugenommen, da zum Ausdruck bringe, dann führt es dazu, dass die Beziehung zu diesen kleinen Wurzelchen nicht möglich ist. Ganz im Gegenteil. Wenn ich merke, die gucken schon so, na, wer kommt da denn jetzt? Dann gehe ich vielleicht sogar auf die Knie oder runter, auf ihre Ebene. Vielleicht erhöhe ich sogar meine Stimme und sage, na, ihr Süßen, was macht ihr denn? Spielt ihr schön? Versteht ihr, was ich sagen will? Das heißt in Deutsch, obwohl das stimmt, ich bin der Opa, mir gehört die Hütte, ich habe ein Volumen, ich könnte die alle kaputt schlagen, mache ich das nicht, sondern ich versuche, auf deren Ebene zu kommen und ich schweige aus Liebe. Das klingt ein bisschen komisch, aber in gewisser Hinsicht kann Gott nichts dafür, dass er allmächtig ist. Aber denk das mal durch. Es gibt nur einen Gott und das ist Gott. Es gibt nur einen ungeschaffenen Schöpfer Himmels und der Erden. Und alles darunter sind Geschöpfe. Das Geschaffenes. Du und ich. Und das Problem ist, Gott hat alle Autorität, aber er will nicht, dass wir deshalb nur gehorchen, weil wir ja nicht anders können. Und deshalb wählt er einen Weg, der ist wirklich erstaunlich. Wirklich, wirklich erstaunlich. Da gibt es so eine Stelle im Alten Testament, die das nochmal ziemlich stark zum Ausdruck bringt. Das ist die Situation in 1. Samuel 15. Gott sagt zu Saul, als er noch gut drauf war, also das haut nicht hin mit den Amalekitern, die sind so pervers. Und Saul hört nicht richtig hin, weil Gott hat gesagt, da musst du alles von platt machen. Und Saul denkt so religiös und denkt, naja, Gott will ja Opfer. Und wenn er Opfer haben will, dann können wir es ja praktisch machen. Wir lassen noch ein paar Schafe am Leben, dann können wir die nachher opfern. Und er denkt, er erfüllt den Willen Gottes. In ihm ist irgend so ein Modus drin, wie er konzentriert sich mehr auf das Opfern, als auf den, für wen geopfert wird. Er hört gar nicht hin, was der, dem das Opfer gebührt, eigentlich sich wünscht an Opfer. Also denkt er, ja gut, lassen wir ein paar Schafe am Leben. Und dann kommt Samuel, der Prophet Gottes, und Saul ist ganz happy, der merkt noch gar nicht, was läuft. Der geht auf ihn zu und sagt, oh, ich habe alles gemacht und so. Und dann sagt Samuel diesen berühmten Satz. Samuel aber sprach zu Saul, hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe, Gehorsam ist besser als Schlachtopfer. Und jetzt der letzte Satzteil, das wo ich hin will. Und Folgsamkeit, also Acht geben auf Gottes Reden, aufmerken, ist besser als das Fett von Wittern. Zu Deutsch, wenn ich nicht willens bin, dem, der mir was sagt, so viel Ehre in meinem Herzen einzuräumen, dass ich sage, es geht um die Person und nicht um das Opfer, dann bin ich kaum fähig, wirklich biblischen Gehorsam zu leben. Das ist komisch, weißt du, aber in dem Moment, wo wir anfangen, wirklich Ehre zu geben, horche ich auf, wenn jemand was sagt. Wenn ich den nicht ehre, also zum Beispiel, ich komme hier rein in den Raum und keiner betrachtet mich, beachtet mich, keiner sagt Guten Morgen oder irgendwas, ja, dann habe ich eine Neigung, drehe ich um und gehe wieder. Aber wenn ich merke, ihr begrüßt mich und sagt, hey, schön, dass du da bist, dann habe ich auch Herzensfreiheit, mich zu öffnen und euch mitzuteilen, was mich bewegt. Wenn ich merke, da ist kein Respekt, da ist keine Ehre, fließt kein Leben. Weil wenn wir Respekt geben, wenn wir Ehre geben, fließt Leben. Ehre Vater und Mutter darum, damit du lange lebst auf Erden. Das heißt, wenn ich die Kultur der Ehre nicht lebe, kann ich nicht gehorsam sein im biblischen Sinne. Und das geht ziemlich tief, Geschwister. Also ist eigentlich auch schon unter Menschen so, wenn mir das nicht gelingt, Ehre zu geben, dem Ehre gebührt, dann hat das nichts mit der Person zu tun, der die Ehre gebührt, sondern es hat was mit meinem minderwertigen Herzen zu tun. Geschwister, ich bin viel in der Welt unterwegs. Und ich war in Kulturkreisen, wo zum Beispiel zwischen Mann und Frau so eine merkwürdige Regel war, dass Männer meinten, ihre Frauen haben ihnen zu gehorchen. Und ich habe festgestellt, dass diese Männer keine Ahnung von Liebe haben. Diese Frauen, die da so unterdrückt werden in diesen Kulturkreisen, die ordnen sich ein. Teilweise ist das über Jahrhunderte so. Wir erleben das gerade live in einem Land, ich will es nicht erwähnen. das, was diese Frauen sagen, es hört genau hin, ist, mein Gehorsam kannst du haben, aber mein Herz wirst du niemals kriegen. Und das Schlimmste für mich als Mann ist, in dem Sinne, ein gehorsames Weib. Weil das Schönste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass meine Frau mich liebt. Und dass sie deshalb zu mir kommt und sich mir hingibt und mit mir redet und sich mit mir austauscht, weil Liebe da ist. Hallo? Ich glaube, dass diese Männer das Schönste an der Ehe überhaupt nicht mitkriegen. Aber wie viele Christen leben so auch im Verhältnis zu Gott? Das heißt, sie haben irgendwie begriffen, Jesus ist der Herr, also muss man ihm gehorchen und dann spulen die ihren Gehorsam ab. Aber Gott ist gar nicht so interessiert an unserem Gehorsam wie an unserem Herzen. Das ist gefährlich, wenn ich das sage, das kann man missverstehen. Aber Jesus ist wirklich so anders. Geschwister, wenn hier einer reinkommen würde und würde sagen, ich möchte, dass ihr mich ehrt, ich möchte, dass ihr mich respektiert. Was löst das bei euch aus? Da würdet ihr denken, der hat ja nicht alle. Und so zwischen bei Menschen ist das offensichtlich, aber Geschwister, wenn Christus uns zwingen würde, ihn zu ehren oder ihm zu gehorchen, dann wäre er auch nur einer von diesen Aufsehern. Und er hätte keine wirkliche Autorität. Aber interessanterweise übt er überhaupt keinen Druck aus. Er fordert das nicht ein. Aber in dem Moment, wo du ihm begegnest, geht dir das wie Paulus, der da stolz auf seinem Kamel nach Damaskus. Und dann kommt der Herr und sofort fällt er auf sein Angesicht. Wer bist du, Herr? Es ist sofort klar, wie die Verhältnisse liegen. Es fällt uns überhaupt nicht schwer, ihn als Herrn anzuerkennen, wenn wir seine Liebe und seine Annahme und seine echte Autorität spüren. Dann merken wir, wie liebevoll er ist. Und er setzt seine Macht, die er hat, nicht ein in einer Art und Weise, dass Liebe unmöglich wird. Er ist der Herr, aber er macht es so, dass unsere Beziehung dadurch nicht kaputt geht. Wow. Also ich bin davon fest überzeugt, wie viel du von der Liebe Gottes verstanden hast, zeigt sich an deinem Verständnis von Gehorsam. Und wenn dir da was schwerfällt, dann ist es wichtig, dass du Gott bittest, dir neu mit seiner Liebe zu begegnen. Also nochmal, wie geht's dir, wenn du das Wort Gehorsam hörst? Ich bin davon überzeugt, wir müssen diesen Begriff von all diesem weltlichen Schlamm befreien. Weil biblischer Gehorsam hat nichts damit zu tun, dass du deine Persönlichkeit aufgibst oder dass dein Rückgrat gebrochen wird oder was da alles mit einhergeht, dass du da preußisch Befehle abrattern musst. Nein, wirklicher Gehorsam kann in der Hinsicht eigentlich nur zwischen Personen existieren, die einander wertschätzen, die gleichwertig sind. Das klingt verrückt, wenn man an Gott denkt und uns. Aber Jesus sagt das mal in Johannes 15, Vers 15, ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, euch aber habe ich Freunde genannt. Das heißt, Freunde teilen sich mit, oder? Das ist das, was Freundschaft ausmacht. Sie machen was zusammen. Die sind gerne zusammen. Jesus hat uns das gezeigt. Er hat uns gezeigt, dass er auf der einen Seite, Johannes 10, Vers 30, ich und der Vater sind eins, sagt, aber er sagt auf der anderen Seite auch, ich mache gar nichts, außer was ich den Vater tun sehe. Das ist wie so ein Paradoxon. Das ist für uns nicht schwer, das ist sehr schwer auf die Reihe zu kriegen, aber in dem Moment, wo du ihn erlebst, ändert sich das. Und das wird sehr, 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 sehr schön. Das ist interessant, dass das griechische Wort für Gehorsam Hyperkoe heißt das. Das müsste man eigentlich besser übersetzen mit aufmerken, hinhören. Also so wie man es gebrauchen würde, wenn einer an die Tür klopft und du hast gerade was geschrieben oder gearbeitet oder was und du merkst auf. Das heißt, du räumst dem ein, dass er von deiner Zeit, von deiner Aufmerksamkeit etwas bekommt. Du ehrst ihn mit Wahrnehmung. Und ich glaube, das ist eine wichtige Lektion, die wir lernen müssen. Auch mir gelingt das, den Herrn aller Herren im Alltag zu vergessen. Das geht eigentlich gar nicht. Meistens betet mein Geist. Halleluja. Den Sein gibt es der Herr ja auch im Schlaf. Ist auch gut. Ich wache manchmal auf und bete in Zungen, das ist toll. Dann weiß ich, mein Geist ist voll aktiv. Aber es kann passieren. Und es darf nicht sein, Geschwister. Wenn immer dieses von Gott kommt, du musst dich heute entscheiden, was du dann tust. Lässt du alles stehen und liegen und sagst, er ist der Herr. Und er fordert nicht von dir, dass du Rom befreist oder was weiß ich oder was der Geier, was. Er ist auf dieser Ebene, dass er sich dir nahen möchte und mit dir austauschen möchte, wie geht das weiter mit dem Reich? Ich hoffe, ich mache euch lecker darauf. Das ist so schön. Ich muss nicht morgens aufstehen und sagen, oh Herr, ich muss heute Klopapier kaufen. Welche Farbe willst du, dass ich kaufe? Quatsch. Aber das gibt solche Christen, die sind sowas von unreif. Das tut schon weh im Kopf. Es geht doch nicht darum, dass er Marionetten haben will. Sonst hätte er uns ja nicht geschaffen mit dem freien Willen. Er hat doch genug Marionetten, was er machen kann, wie er möchte. Er hat dich und mich geschaffen in seinem Ebenbild, damit wir uns freiwillig dahin bewegen, wie Christus das getan hat. Er hat es uns ja vorgelebt. Und jetzt kommt die Bibelstelle, schmeiß sie mal an. Jeder, der die Bibel kennt, der wartet quasi schon auf diese Bibelstelle, weil diese Bibelstelle ja dieses Thema so heftig behandelt, aus Hebräer 5. Ich lese euch das mal. Und obwohl er Sohn war, also Jesus, hat er doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt und nachdem er zur Vollendung gelangt ist, ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Das heißt, er unser Vorbild ist. Es sei denn, du möchtest kein ewiges Heil, aber ich möchte ewiges Heil und ich hoffe, ihr alle hier auch. Das Tolle an ewig ist, das wird am längsten. Ewig wird am längsten. Glaubt ihr das? Ja, sag das mal deinem Nachbarn. Ewig wird am längsten. Deshalb ist das ganz wichtig, dass wir auf ewig achten. Oder? So, Geschwister haben daraus etwas gemacht, was komisch ist. Die haben das irgendwie so hingedreht, dass es heißt, der Herr Jesus, der hat quasi Gott dem Vater gehorcht und hat uns dadurch freigekauft, um Sohn Gottes zu werden. Oder noch schlimmer, er ist durch sein Leiden zum Sohn Gottes geworden. Das ist für mich eine Leidensverherrlichung. Das ist eine historische, ein Zeitabschnitt gewesen in der Jüngerschaft im Mittelalter, wo man meinte, dass man sich durch das sich selber quälen irgendwie Jüngerschaft betreibt und Christus näher käme. Was hat Gott für ein Interesse daran, dass wir uns quälen? Überhaupt nicht. Warum hat er uns einen Erlöser geschickt? Also das ist Unsinn. Die Welt hat schon genug Qual an sich selbst. Die Sünde, Sold ist tot, das ist fürchterlich. In dieser Welt gibt es Krankheit, gibt es Sachen, die nicht okay sind, weil es ist noch nicht das Paradies. Halleluja. Es wird noch besser. So, aber Geschwister, dir steht nicht geschrieben, dass er durch Leiden zum Sohn geworden ist, sondern was hier geschrieben steht, ist Folgendes. Er hat seine Sohnschaft, lass ihn mal dran, den Vers, er hat seine Sohnschaft selbst durch Leiden nicht in Frage gestellt. Jetzt gibt es Christen, denen ist Corona schon zu viel. und denken, das sei Verfolgung. Ach, Geschwister, das ist doch harmlos. Corona ist nicht Verfolgung. Also vor ein paar Wochen hat Gary Klein bei uns geprägt, der war früher in Rumänien unter Ceausescu. Das war eine andere Nummer. Wenn Papa abends zum Gottesdienst ging, wusste er nicht, ob er nach Hause kommt. Also Corona ist nicht Verfolgung. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, wenn Gott mit Corona nicht klarkommt, dann gebe ich das alles auf. Dann ist er nicht mehr mein Herr und so. Sag mal, hast du noch alle? Wenn das bisschen dich schon rausschmeißt aus deiner Sohnschaft. Die Bibel sagt hier, dass Christus alles erlitten hat und er ist Sohn geblieben. Ja, und auch du, Schwester, Tochter Gottes, wenn du Dinge durchmachst, und ich will das nicht kleinreden, manche sagen, verstehe ich auch nicht, warum das so tragisch ist, aber es ist so. Aber wenn du Dinge durchmachst, dann gibst du doch bitte nicht auf, Tochter Gottes zu sein. Sondern weil du diese Beziehung hast, horchst du auf, wenn's. Halleluja. Und manche Christen haben das irgendwie falsch auf die Reihe gekriegt. Manche Christen denken, dass das Christenleben sie befreit von allen Schwierigkeiten. Nee, das stimmt nicht. Das Christenleben macht dich in allen Schwierigkeiten frei. Der war gut, jetzt könnt ihr eine Sonderkollekte sammeln. Nee, sag doch mal ehrlich. Das Christenleben befreit mich nicht von allen Schwierigkeiten, aber das Christenleben macht mich in allen Schwierigkeiten frei.
Amen.
Ich habe meinen Platz im Himmel.
Halleluja.
Hat Jesus gebaut. Halleluja. Und dann macht das alles auch Sinn. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die aus einem Vorsatz berufen sind, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestellt zu sein, damit er, Jesus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Wer ist denn der viele Brüder und Schwestern? Das sind wir. Halleluja. So, und dann kommt da mal eine Mücke vorbei und piekst, und dann sagen wir, oh, jetzt kann ich den Herrn nicht mehr nachfolgen. Echt? Nein, Jesus Christus hat durch das Leiden hindurch die Sohnschaft behalten und ist gehorsam geblieben. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich das sehr liebe, wie die Passion-Bibel aus der alten Sprache alles rausholt, was da drinnen liegt. Und deshalb lese ich die Passion-Bibel sehr gerne. Die gibt es leider noch nicht in Deutsch. Aber ich lese die in Englisch und übersetze das denn auf Deutsch. Und ich möchte euch diesen Bibelvers, deshalb bitte ich dich, dass du den auch da hängen lässt. Das ganze Ding, also nimm mal Vers 9 noch mit dazu. Hebräer 5, Vers 8 und 9. Jetzt lese ich euch das Ding mal vor aus der Passion-Bibel und dann wisst ihr, warum ich so begeistert bin von dieser Übersetzung. Seid ihr bereit? Nachdem er, Jesus, als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Ich lese nochmal, das ist so gut. Nachdem er selbst, also Jesus, als perfekt erwiesen worden ist, in dem Weg hinzuhören, das ist ein Lebensstil, in dem Weg hinzuhören, wurde er nun die Ursache ewiger Errettung für alle die, die ihm zuhören und ihm gehorchen. Also da kann sich ja jeder Sohn Gottes nennen, ne? Und ist es gar nicht. Diejenigen sind Söhne und Töchter Gottes, die durch den Geist Gottes geleitet werden. Könnt ihr mal nachlesen in Römer 8, Vers 14. Das heißt, die aufmerken, wenn es klopft. Wenn der Geist Gottes anklopft, was machst du denn? Das ist wichtiger, das ist wichtiger. Ich gucke jetzt Tagesschau, geh weg, Geist Gottes. Der Weg hinzuhören ist ein Lebensstil. Gott braucht und will keine Marionetten. Er hat Engel, die jeden Befehl gehorchen. Aber er hat uns geschaffen, dass wir aufmerken. Sagen, Papa, gibt es wieder irgendwas für uns beide zu tun? Und dann wird das Leben anders. Dann ist das nicht, das kann gar nicht langweilig sein, das Christleben ist. Du bist mit dem aufregendsten, intelligentesten, schönsten, stärksten Wesen des Universums im Verbund. Sag doch mal eine Halleluja bitte. Das heißt, wir sind Söhne Gottes. David sagt das im Psalm 40 so: Dein Wohlgefallen zu tun, mein Gott, ist meine Lust. Und dein Gesetz ist im Inneren meines Herzens. Also in allem aufmerken, in allem Gott an erste Stelle setzen, das kommt dem biblischen Gehorsam schon viel, viel näher. Sich leiten lassen durch den Heiligen Geist. Da kommt Frucht hinten raus, Leben. Halleluja. Ist doch interessant, dass der Paulus, der ist ja nun unser Cheftheologe, Pharisäer hoch 10, dass der in seinem haupttheologischen Werk, das ist der Römerbrief, nicht von Gehorsam redet, sondern von Glaubensgehorsam. Glauben hat Vertrauen, Beziehung, Liebe, Glaubensgehorsam. Das heißt, er ist nicht weggekoppelt von der Autorität, sondern er ist angekoppelt an die Autorität. Preis sei Gott. Also meine Predigt, mein Plädoyer, lass bitte diese Offenbarung in dir wachsen, blockier die nicht, indem du immer permanent ängstlich fragst, ob du Gott auch vertrauen kannst und ob er auch gute Absichten mit dir hat und all sowas. Er hat.
Amen.
Er hat. Und er will mit dir Gemeinschaft machen. Das können wir gleich nochmal richtig feiern hier. Wenn er seinen Tisch dir deckt, im Angesicht der Feinde hier im Raum. Nee, nee. Aber er macht das trotz Feinde. Ja. Er nimmt die Feinde nicht unbedingt weg, aber er bereitet mir einen Tisch.
Amen.
Halleluja. So, Geschwister, ich fand es ja bemerkenswert, dass gerade in der Zeit, dass dieser Corona-Mist losbrach letztes Jahr, da die deutsche Übersetzung von diesem Lied rauskam, sehr powerful, leidenschaftlich gesungen von den Geschwistern da aus Augsburg, dieser Aaron-Segen, der aaronitische Segen, ja, das ist ja tausende von Jahre alt, ja, da kommt Corona und die ganze Nation, die ganze Welt steht auf Kopf und Gott lässt mal eben singen, wisst ihr noch, wo die Wurzel des Segens herkommt, der Herr segne dich und behüte dich. Und dann heißt es da in dem Refrain, was die Schwester da singt, er ist für dich, er ist für dich, er ist für dich. Und ja, und als ich das hörte, das erste Mal kriegte ich Gänsehaut, mir gingen die Tränen rein, weil ich habe ja nun die Kinder deiner Kinder, ich sehe ja meine Enkelkinder und freue mich an ihnen. Und ich habe mir gedacht, Deutschland, hörst du das? Gott ist nicht gegen dich, Gott ist für dich.
Amen.
Ach. Und ich glaube, wenn man das begreift, ja, dann hast du keine Angst vor dieser Majestät, obwohl die absolut ehrfurchtsgebietend ist. Absolut. Wenn er spricht, steht es da. Sondern du freust dich, dass du eingeladen bist. Du bist eingeladen in die vollkommene Liebe der Dreieinigkeit. Du bist eingeladen in diese hohe Freude, haben wir in der Einleitung schon gehört, wo Entzücken aneinander herrscht, wo man sich gegenseitig wahrnimmt, wo Harmonie und Einheit und Einsicht und Verstehen da ist. Wo sehnsüchtiges, liebevolles Verlangen zueinander wirklich anzieht, ja, und wo wir voller Vertrauen in die Treue merken, dass er in der Lage ist, uns alle zu verbinden. Bei ihm ist Gewährung, bei ihm ist Zutritt. Bei ihm ist Teilhabe garantiert durch das Blut des Lammes. Und wenn du das zuerst nimmst und dann hörst du nochmal Gehorsam, verstehst du es komplett anders. Seid ihr mit mir? Versteht ihr, was ich sagen will? Sag, wow, dass du mich überhaupt einbeziehst, dass du mich überhaupt informierst. Hammer, ne? Ich habe gedacht, wie kann man das toppen? Wie kriegt man noch einen Schlagsahne auf dem Kuchen? Das ist richtig gut. Und dann habe ich gedacht, ich kann es ja mal so versuchen, dass ich den 1. Korinther 13, wo was von der Liebe Gottes steht, mal so ummünze, dass ihr das seht, wo das alles herkommt. Genießt mal. Jesus ist langmütig und gütig. Jesus beneidet nicht. Jesus prahlt nicht. Jesus bläht sich nicht auf. Jesus ist nicht unanständig. Jesus sucht nicht das Seine. Jesus lässt sich nicht erbittern. Jesus rechnet das Böse nicht zu. Jesus freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Jesus freut sich an der Wahrheit. Jesus erträgt alles. Jesus glaubt alles. Jesus hofft alles. Jesus erduldet alles. Und das Schönste, Jesus hört niemals auf. Vater, ich danke dir jetzt für meine Geschwister und ich bete, dass du zu ihnen redest, zu ihren Herzen, dass sie in ihrem Innersten spüren, wenn die Schrift sagt, dass es klug ist, dir gehorsam zu sein, dann verlangst du nichts Idiotisches, sondern etwas sehr, sehr Liebevolles, Warmes, Gutes, Vernünftiges, Weises. Und ich bete, dass du jedem Einzelnen eine neue Begegnung mit deinem Geist schenkst, indem du sprichst. Herr, wenn du leise sprichst, dann lass uns nicht schimpfen, sondern noch mehr hinhören, genauer hinhören. Du hast gesagt, dass deine Schafe deine Stimme hören und ich bitte dich, dass du uns nicht mit Zaumzeug leiten musst, sondern dass du jeden Einzelnen von uns mit deinen Augen leiten kannst. Dass wir dich so gut kennen, dass wir schon von einem Blick hier wissen, was du von uns möchtest. Schenk uns aufmerksame, gehorsame Herzen zur Ehre von Jesus. Amen.
Amen.
Amen. Wollen wir noch eine kleine Gebetsgemeinschaft haben? Vielleicht macht der eine oder andere Antworten. Dann betet mal. Ihr kennt ja die alte Regel. Je kürzer, je besser. Je öfter, je besser. Wir wollen jetzt keine Wiederholung der Predigt hören, wenn ihr betet. Sondern sagt einfach mal, was ihr in eurem Herzen jetzt an Resonanz auf das Wort, Antwort habt. Amen.